Also das war die allgemeine Einleitung und nach meinem Verhältnis sehr kurz. Die habe ich mich echt gezügelt. Sonst würde das viel mehr Zeit einnehmen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass, weil erst immer von verschiedenen Leuten, dass man immer wieder das Gleiche, nochmal die gleiche Ausgangssituation braucht, damit du verstehst, warum man so ausdrückt. Also, jetzt von der allgemeinen Einleitung kommen wir zu der speziellen Einleitung zum Alten Testament. Ich werde mit euch etwas über das Werden des Alten Testaments nachdenken. Also wie entstand das Alte Testament, die Botschaft des ganzen Alten Testaments, bevor wir dann in die einzelnen Briefe kommen. Was ist das Wesen und die Botschaft des Alten Testaments? Wie ist es entstanden? Zuerst mal ein paar Gedanken zur Inspiration und zur Offenbarung des Alten Testaments. Zwei Stellen, also drei Stellen mit euch möchte ich lesen. Die erste Stelle ist in Jesaja. In Jesaja Kapitel 46 aufschlagt. Wir beginnen darin und halten fest, und das müssen wir uns wirklich Rechenschaft geben. Wenn wir, was wir vor uns haben, ist die Offenbarung Gottes. Das heißt, der Ewige, der nicht fassbare, der allem Verstand übersteigende Gott offenbart sich und teilt sich uns mit. Er lässt sich erkennen. Das ist Offenbarung. Er gibt uns etwas, dass wir ihn verstehen können. Oder doch ihn verstehen können, aber nur in dem Maße und so weit, wie viel er sich uns offenbart. So, das Alte Testament ist die Offenbarung. Und der Grund, warum Gott sich offenbart, wird uns in Jesaja 46 gesagt. Jesaja 46 ab Vers 9 möchte ich lesen. Gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche. Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Das ist gewaltig. Das ist absolut gewaltig. Das Erste ist, Gott sagt, Offenbarung ist, bevor ich es tue, ich möchte euch sagen, dass ich Gott bin. Und damit ihr glaubt, dass ich wirklich Gott bin, zeige ich darin, ich verkündige es vorher, ich verheiße es, ich rede vorher und dann lasse ich es genauso auch geschehen und genauso erfüllen. Und es entsteht so. Und daran werdet ihr merken, dass ich allein Gott bin, außer mir gibt es keinen. Das heißt, die Offenbarung und das Alte Testament trägt zu der Glaubwürdigkeit Gottes bei, beziehungsweise trägt dazu bei, dass wir an ihn glauben, dass er der einzige Gott ist. Warum das so wichtig ist, werden wir gleich sehen. Oder wie das im Alten Testament deutlich wird. Aber außer mir gibt es keinen anderen Gott. Und der Beweis, die Beweisführung ist, ich sage es vorher, dann lasse ich es eintreffen und dann könnt ihr es prüfen, dass was eintrifft, ob ich es vorher gesagt habe und dann könnt ihr mir glauben, ich bin Gott. Wer kann von Urzeiten sagen, was geschieht und es ganz genau so auch ausführen? So, das kann nur Gott. Und allein da können wir stehen bleiben und das ist ja die ganze Thematik seiner Souveränität, oder? Es heißt nicht, und dann hoffe ich, dass ihr mir gehorsam seid und es sich so erfüllt, wie ich es vorher mir wünsche. Also das Alte Testament ist nicht, wo es heißt, ich hätte gern es so und hoffentlich glaubt ihr an mich und dann wird es so auch kommen, sondern ich offenbare mich, ich sage, was vorher geschehen wird und dann wird es so geschehen. Dann wird das so geschehen. Das Gleiche steht in Amos. Jesaja, ich denke, ist etwas einfacher zu finden, Amos etwas schwieriger. Such mal mit mir den Prophet Amos, Kapitel 3. Also bei den kleinen Propheten. Obadja. Ich weiß nicht, ob das eine größere Hilfe ist. Nein, Joel. Aber allein das, Ich freue mich darüber, also jetzt nicht heute, aber dann, wenn wir dann zurück auf diese Obadiah und all diese Propheten uns auch anschauen, wie tragen sie zu dieser herrlichen Offenbarung bei, ja? Und ich hoffe, dass man dann auch sie auch schneller findet. Ein paar Mal. Also in Amos Kapitel 3, Vers 7, wiederholt Gott diese Verheißung nochmal. Der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt. Der Herr tut nichts, es sei denn, dass er das Geheimnis deinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Bevor Gott etwas tut, offenbart er seinen Propheten ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis, er sorgt dafür, dass es dieses Geheimnis genauso sich so erfüllt, wie er es verheißen hat. Aber das ist das Vorgehen. Und das ist die erste Weichenstellung oder das erste Verständnis, das notwendig ist, um das Alte Testament zu lesen. Und das erste war Jesus Christus darin. Das zweite ist, dass es ist eine Verheißung, es ist eine Ankündigung dessen, was Gott tun will. Das Alte Testament verkündigt ein Geheimnis. Ihr ahnt schon, welches Geheimnis es ist, gell? Schlag mal den Epheserbrief auf. Eine Hand bleibt noch mal in Amos drin. Geht mal mir in den Epheserbrief. Epheser Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 3. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es euch offen kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Was ist das Geheimnis? Jesus Christus. Im Amos steht, Gott hat wem dieses Geheimnis offenbart? Den Propheten. Den Propheten hat er dieses Geheimnis offenbart, seinen Knechten den Propheten enthüllt. So, von wem schrieben die Propheten dann? Von Christus. Von Christus. Und vorher verheißen, damit es sich genauso erfüllt. Nur ein Beispiel Apostelgeschichte. Nur ein kleines Beispiel. Nicht, dass ihr all das nicht kennt, aber ich. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Vers 23. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Warum ist Jesus gestorben? Wer ist letztendlich verantwortlich für seinen Tod? Das traut man sich gar nicht zu sagen, gell? Wessen Ratschluss und Vorkenntnis war das? Gottes. Wer waren die Ausführer? Die Juden und Heiden. Habt ihr Juden durch die Hand der Gesetzlosen, der Römer, der Heiden ans Kreuz geschlagen? Das Geheimnis des Christus, das Christus für die Schuld aller Menschen sterben wird, deine und meiner. Das ist das Geheimnis, das Gott den Propheten schon vorher verkündigt hat. Es ist bekannt gewesen. Wussten die Propheten das oder haben sie etwas geschrieben, von dem sie keine Ahnung hatten? Nein, für die war das absolut klar, was sie da schreiben. Sie schreiben von Christus. Anders gesagt, wenn wir die Propheten lesen und wenn wir sie deuten, was müssen wir da suchen? Wenn sie das gewusst haben und das geschrieben haben, dann müssen wir das auch in den Propheten im Alten Testament, genau das müssen wir finden. Es ist das Geheimnis Gottes. Das hatte den Propheten verkündigt. Und es geschah genau so nach seinem Ratschluss. Jesus, der Tod Jesu war kein Unfall. War keine Katastrophe. War nicht, oh Mann, die bösen Menschen. Jesus sagt, niemand nimmt mir das Leben, oder? Es gab genügend Gelegenheiten, wo hätten sie ihn töten wollen, aber sie konnten nicht. Jesus starb an dem Tag, an dem der Ratschluss Gottes es vorgesehen hat. Und an welcher Tag war das? Passa. Warum Passa? Weil Gott im ganzen Alten Testament verkündigt hat, ein Passalam stellvertretend muss für die Sünden des Volkes sterben und das muss an dem Passa geschehen. Und Jesus starb genau dann und nicht vorher und nicht nachher, sondern genau dann. Es ist der Ratschluss Gottes. Und all das ist vorher verkündigt. Und das 2. Petrus noch. 2. Petrus. Es gibt eine 1. Petrus, aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir in der Bibelstunde. 2. Petrus 1, Vers 20. Ein wichtiger Vers, oder Verse 2, 20 und 21, das Inspirationsverständnis, die Offenbarung. Schau mal, was Petrus sagt. Vielleicht ab Vers 19, lass uns ab Vers 19 mitnehmen. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Eine herrliche Aussage. Also, wir besitzen das prophetische Wort. Wo finden wir das prophetische Wort? Im Alten Testament. Das ist das prophetische Wort. Gott hat durch die Propheten es verkündigt. Machst du? Der Tag bricht jetzt bei uns auch an. Dann folgendes. Dann sagt er, und wir tun gut daran. Jetzt gibt er uns eine Ausrichtung, eine Motivation und sagt, wie wir damit umgehen sollen mit dem Alten Testament. Und wir tun gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe. Das heißt, es ist wie ein Licht an einem dunklen Ort. Und dann, bis es sollte ein dunkler Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Was bedeutet das? Was ist der Morgenstern? Wer ist der Morgenstern? Jesus. Und wann, wie lang oder von welchem Tag ist hier die Rede? Wann soll das Licht kommen und der Tag, ist hier die Rede von der Wiederkunft? Nein. Sondern hier ist die Rede, wir tun gut daran, wenn wir das Alte Testament lesen und auf diesen Morgenstern achten, das Licht aufgeht, in unseren Herzen, wenn wir das Alte Testament darauf so lesen, wie es Gott gedacht hat, dann wird Christus in unseren Herzen aufleuchten. Wird Christus in unseren Herzen aufgehen. Wir werden das Evangelium darin entdecken. Und das wird uns auf unseren Weg uns leiten und uns führen. Wir tun gut daran, sagt Petrus, in der Schrift, bei den Propheten, nach Christus zu suchen. Und jetzt einfach in Worten zu sagen. Und jetzt sagt er, warum das so ist. Vers 20. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das heißt, als die Autoren des Alten Testaments die Briefe schrieben, als die Propheten die Briefe schrieben, haben sie nicht ihre eigene Deutung dargebracht, was sie jetzt darunter verstehen. Sie schrieben jetzt nicht einfach die Geschichte Israels auf. Sie schrieben nicht einfach nur die Geschichte der Könige auf. Sie schrieben, von dem Heiligen Geist getrieben, wurden sie geleitet. Und das war nicht ihr Verständnis, sondern es war das Verständnis Gottes. Jetzt komme ich zu dem Punkt, dass ich euch kurz diesen Weg der Offenbarung versucht zu erklären. Zum ersten Mal die Tafel benutze. Also zum ersten Mal. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dann, wenn wir im Himmel angekommen sind, das auch alles das erste Mal sein wird? Wow. Alles das erste Mal. Darauf freue ich mich. So, wir müssen beginnen, oder beginnen wir bei Gott. Alpha und Omega mal dahin und Gott von Ewigkeit. Er existiert Und in dieser Ewigkeit, vor Ewigkeit her, bevor es die Welt und alles gab, hat er einen Ratschluss gefasst, hat einen Plan gefasst. Hat er seinen Willen, was er tun will, nämlich sich eine Menschheit zu schaffen, eine Menschheit zu erlösen in Jesus Christus. Das ist das Geheimnis des Christus. Das hat er schon geplant. Da gab es die Welt nicht einmal. Da gab es die Engel nicht einmal. Da gab es nichts, als der Gott in seiner Herrlichkeit in Ewigkeit, also nicht im Sinne von der sichtbaren oder unsichtbaren Schöpfung, sondern in seinem Ratschluss hat Gott einen Vorsatz gefasst, etwas zu schaffen. Und in seiner Vorkenntnis, im Wissen, was alles geschieht, was alles geschehen muss und was alles notwendig ist, um diesen Ratschluss zu vollenden, in diesem Vorsatz und diesem Wissen begann er zu schaffen. Und Gott offenbart sich. Und dann passiert Folgendes. Die Offenbarung Gottes hat zwei Aspekte. Und zwar durch eine Tat, durch das, was Gott tut. Das ist ein heiß Handeln, könnte man sagen. Gott handelt. Und in diesem Handeln offenbart er sich. Zum Beispiel, er schuf die unsichtbare Welt. Und dadurch offenbart er seine Herrlichkeit, was er imstande ist zu tun. Er schuf die sichtbare Welt. Und dadurch offenbarte seine Herrlichkeit, imstande, was er ist und was er tut. Das heißt, die ganze Schöpfung, die geschaffen ist, ist zum Preis nur um seine Herrlichkeit. An der Schöpfung erkennen wir in gewisser Weise die Herrlichkeit Gottes. Noch nicht in einer ganzen Fülle, aber die Schöpfung trägt dazu bei. Und jetzt ist wichtig, Gott handelt in der Geschichte. Das heißt, um zu zeigen, was er vorhat und für wen und wie und warum und wann, offenbart er sich, indem er bestimmte Dinge tut. Ich möchte euch ein paar so heiß geschichtliche Handlungen Gottes in Erinnerung rufen. Beginnen wir mit Schöpfung der Erde. Schöpfung von Tieren und Menschen, Schöpfung von Adam und Eva. Also es gibt verschiedene Ereignisse. Ich mache mal einfach 1, 2, 3, 4 Ereignisse. Ich definiere sie gleich. Ereignisse. So. Gerade beim ersten nochmal die Schöpfung. Dann zum Beispiel der Sündenfall. Dann haben wir ein anderes Ereignis. Turmbau zu Babel. Ich nehme jetzt bewusst solche, die wir vom Alten Testament, die uns als Geschichten gut bekannt sind. Ja? Turmbau zu Babel, Auszug des Volkes Israels aus Ägypten. Einfach mal solche Ereignisse. Und jetzt, was wichtig ist. Durch dieses Handeln offenbart sich Gott und will uns etwas sagen. Jetzt passiert Folgendes. Er nimmt Propheten und er sagt, Gott tut nichts, was er vorher nicht durch die Propheten nicht verkündigt hat. Und alles, was die Propheten aber aufgeschrieben haben, war nicht ihre eigene Deutung. Das bedeutet Folgendes. Als die Propheten, also Gott, ich meine mal bis dahin, hier ist ein Prophet. So. Gott beauftragt einen Propheten, Mose oder irgendeinen anderen Propheten, er beauftragt einen Propheten und sagt, sie sollen das Ereignis, zum Beispiel die Schöpfung, aufschreiben. Gott gibt einen Auftrag und sagt, schreibe auf. Und als Mose, da würde ich euch Belege noch bringen, warum ich wirklich glaube, dass Mose die fünf Bücher Mose geschrieben hat. Und wie wir das mit dem Ende verstehen, dazu kommen wir noch. Aber als Mose die Schöpfung beschrieb, den Sündenfall beschrieb, die Turmbau zu Babel-Geschichte, die Berufung Abrahams, als er Auszug aus Ägypten beschrieb, dann schrieb er das nicht aus seiner Perspektive und wie er es versteht. Er hat nicht einfach Geschichtsschreibung betrieben, indem er, okay, erstens, was war zuerst? Sondern was er schrieb, war er deutete dieses Ereignis aus der Perspektive Gottes. Das ist, was Petrus sagt. Denn niemals wurde eine Weisung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, oder? Dass keine Weisung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Das heißt, niemand der Autoren hat einfach seine Perspektive der Dinge dargelegt. Oder Mose denkt so darüber. Oder gehen wir sogar ins Neue Testament. Paulus denkt halt so über die Ehe oder so über die Frau oder so über den Mann. Das ist halt die Meinung von Paulus gewesen. Oder es hat die Meinung von Daniel gewesen, als es da war. Oder es war die Meinung von Mose. Wir müssen darüber im Klaren sein. Durch den Heiligen Geist, inspiriert, befähigt, begabt, geleitet durch den Heiligen Geist, schrieben sie über die Ereignisse so, wie Gott es wollte, dass sie schreiben. Anders ausgedrückt, es ist die Bibel oder das Alte Testament ist kein Geschichtsbuch. Es ist kein Buch, es ist nicht ein Buch der Geschichte Israels. Wenn man so das liest, dann ist es viel, viel, viel zu kurz. Dann taucht da die Geschichte Israels auf, ohne Frage. Aber es ist nicht eine Geschichtsschreibung. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele aufgeklärte Menschen und auch bestimmte Theologen die Bibel so zerreißen, weil sie an die Bibel so herangehen und wie an ein Geschichtsbuch. Und dann fehlt ihnen natürlich vieles. Dann sagen sie, oh, das passt nicht, das ist aber kein gutes Schreiben, da fehlt ja eine Menge, das ist auch nicht richtig. Und dann sagen das, dann wird das in Frage gestellt und angegriffen. Die Bibel, das Alte Testament, ist reflektierte Geschichte. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Ja? Das heißt, es wird so oft geschrieben und so gesehen und so gedeutet, wie Gott es gedacht hat, wie Gott es gedeutet haben will. Wenn die Schöpfung uns beschrieben wird im ersten Buch Mose, dann ist sie so geschrieben, dass mit der Absicht, dass wir verstehen, was will Gott uns durch diese Schöpfung sagen. Um vielleicht ein Beispiel euch zu geben, schlagt mal 1. Mose auf, damit einfach versteht, worauf ich hinaus möchte. Mose Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 3. Man kann diesen Text lesen und man kann sich fragen und sagen, wir haben hier einen Ablauf der Schöpfung der Welt. Von vornherein nochmal, ich glaube, dass es 6 Tage waren und am 7. Tag, gute Gott, dass es auch 24 Stunden Tage waren. Also, ob das argumentativ, wissenschaftlich, darf ich sagen, spielt für mich eben keine Rolle, weil ich meinem Gott das im Glauben absolut zutraue, dass wenn er spricht, ich das machen kann. Also, könnte mein Gott das in 1 Million Jahren machen? Natürlich könnte das. Kann das in einem Tag machen? Kann es auch. Und wenn die Schrift mir sagt, das wurde morgens, wurde Tag und abends wurde der erste Tag und beschreibt im Hebräisch einen 24-Stunden-Tag, dann vertraue ich und kann ich meinem Gott glauben. Jetzt, aber begegne ich einem Wissenschaftler, kann ich so argumentieren? Dann sagt er, nee, mein Freund, so einfach geht das nicht. Und dann muss man auf eine ganz andere Ebene. Und deswegen sage ich, das erste Buch Mose und der Schöpfungsbericht ist nicht geschrieben, damit wir eine wissenschaftliche Abhandlung haben und dann mit Wissenschaftlern und mit Weisen dieser Welt eine Diskussion führen und sagen, aber ich kann die beweisen, das ist so, und dann gebe ich ihm dann einen Ablauf. Nur nebenbei, wenn wir so an den Text herangehen, dann erklärt man, wie die Vegetation existieren konnte vor Sonne, Mond und Sterne. Wir wissen, dass weil am ersten Tag was geschaffen wurde? Licht. Und dass durch dieses Licht alles erhalten wurde. Aber das ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern dieser Bericht über die Schöpfung wurde aus der Perspektive Gottes geschrieben, weil Gott, was er geschaffen hat, aufschreiben lässt und dadurch uns eine Botschaft vermittelt. Genauso das Gleiche über die Schöpfung von Mann und Frau. Uns wird beschrieben, wie Adam und Eva, wie er den Adam schuf, wie er die Eva schuf, den ersten Menschen. Und wie er gesagt hat, es ist nicht gut, dass Adam allein ist. Und die meisten von uns würden das auch bejahen. Männer, es ist nicht gut, dass wir allein sind. Es gibt ein paar Glückliche, die da allein sein können. Ich gehöre nicht zu solchen. Und dann eine merkwürdige Geschichte, oder? Adam muss schlafen gehen. Dann muss aus ihm eine Rippe entnommen werden, die Stelle wieder zugemacht werden und dann so ein komplizierter Vorgang. Und aus der Rippe muss dann eine Frau gemacht werden, wo schon viele Menschen mit ihrem natürlichen wissenschaftlichen Verstand aussteigen und sagen, also wenn das keine Mythen und Sagen sind, dann weiß ich auch nicht. Oder? Wie könnten wir an sowas glauben? Dann kommt die feministische Position und sagt, das ist aber frauenfeindlich. So, eine Gehilfe für den Mann und wo ist die Gleichberechtigung und Wert und all die Diskussionen, oder? Er schuf Adam und Eva. Und in der Art, wie er sie schuf, offenbart er ein Geheimnis. Offenbart er etwas, was er dir und mir sagen will. Das, was da geschah, geschah nicht ohne Grund, so wie es da geschah. Aber es ist nicht einfach eine Geschichte, wie ein Mensch entstanden ist, sondern Adam und Eva, Affe. Affe und Eva. Ich persönlich, ja, ne. Jetzt geht eine Hand da und geht man mir in den Epheserbrief nochmal kurz. Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5, Vers 31. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses, und jetzt kommt das Wort, Geheimnis. Es ist ein Geheimnis. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es. Ich lege es aus. Ich sage euch, weil mir der Auftrag gegeben ist, das Geheimnis des Christus zu verkündigen. Mir wurde es offenbart, sagt Paulus in Kapitel 3. Dieses Geheimnis deute ich auf. Christus und die Gemeinde. Das heißt, vor Ewigkeit her hat Gott einen Ratschluss gefasst. Christus eine Braut zu geben. Eine Gemeinde. Das ist ein Geheimnis, das bei Gott war. In der Zeit, sogar auf den ersten Zeilen der Bibel, als Gott anfing, sich zu offenbaren und dieses Geheimnis mitzuteilen, ließ er etwas geschehen. Er schuf die Schöpfung und er bildete einen Mann und eine Frau. Und in der Art, wie er es schuf, wie er das machte, hat einen Sinn gehabt, dieses Geheimnis zu offenbaren, nämlich von Christus und seiner Gemeinde. Das heißt, wenn ich das lese, dann ist das, Mose schrieb das in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Er schrieb und beschrieb die Entstehung von Frau und Mann mit der Absicht, dieses Geheimnis zu offenbaren. Wenn wir es aber lesen und nur lesen, ja, wie ist ein Mensch entstanden? Wer war zuerst, wer danach und warum und wieso und nicht das im Fokus haben, wisst ihr, was dann passiert? Dann bleibt eine Decke vor unseren Augen beim Lesen des Alten Testaments. Und wir werden die Botschaft und den Inhalt nicht verstehen. Und wir bleiben bei Geschichten. Und dann streitet man darüber. Oder und dann dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Dann verteidigt man. Nein, der Mann ist der als erstes. Und die Frau ist halt Gehilfin, gell? Akzeptier, es ist doch Gottes Wort. Und du bist dann eine Ungläubige und eine Falsche und eine... Wenn du das nicht akzeptierst und ich habe halt das Sagen, kann ich was dafür, dass ich als Mann geschaffen worden bin? Das ist nicht in der Weise, wie Gott das gedacht hat, dass wir das. Und dann, und das Herrliche ist dann im Neuen Testament, aber wird das gedeutet. Und darf ich euch nur, um das, diese Spannung rauszunehmen, Kapitel 5 wieder nochmal in Epheserbrief. Kapitel 5, Vers 21. Ordnet einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, um sie zu reinigen durch das Wasser im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, ohne Flecken, ohne Runzeln und etwas dergleichen habe, sondern sie zu heiligen, dass sie tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. ganze Deutung ist, liebt so wie Christus die Gemeinde. Er hat sich selbst für sie hingegeben. Er ist bereit gewesen, für sie zu sterben. Da ist nichts von dem, also du musst mir dienen. Und wenn ich Lust habe, musst du mir kochen. Und wenn du keine Lust hast, musst du mir trotzdem kochen. Das ist nichts von dem, sondern da beginnt, auf den ersten Zeilen der Schrift, beginnt die Offenbarung Gottes, des Verständnisses von Christus und Gemeinde. Christus und der Gemeinde. Das ist der Ratschluss Gottes vor Grundlegung der Welt. Das ist, nochmal an dieser Stelle, das ist kein Plan B. Das ist kein Einschub. Das ist nicht, ja okay, das hat das erst nicht geklappt, dann müssen wir halt mit der Gemeinde was machen und dann probieren wir es noch einmal später. Unmöglich. Es beginnt damit. So, das heißt, die Brille, die Propheten hier aufhaben, das ist eine christozentrische Brille. Es ist eine Christusbrille. Als Mose die Geschichte der Schöpfung schrieb, dann hat er auf den Augen eine Brille gekriegt und da war Christus, Jesus Christus drauf. Und von dieser Brille hat er das Ganze gelesen. Darf ich euch das nur kurz dort belegen? Nur wenigstens mit einer Stelle. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 10. Erster Petrus, Kapitel 1, Vers 10. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weise. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Schau mal, was Petrus sagt. Im Hinblick auf diese Rettung, die in Christus Jesus ist, die Rettung seines Leibes, die Rettung der Braut, um sie zu heiligen, um sie zu reinigen, im Hinblick auf diese Rettung forschten und suchten die Propheten. Und was forschten und suchten sie? Die über die an euch erwiesene Gnade. Sie forschten was? Wann es endlich soweit ist. Sie erforschten nicht die Tatsache selbst, ob es so ist, sondern die forschen nur die Zeit. Seht ihr das? Vers 11. Sie forschen auf welche Zeit oder auf welche Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutet. Diese Brille, die sie aufhatten, war der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist hat ihnen gesagt, Christus wird für seine Frau genauso entschlafen wie Adam für die Eva. Und genauso wie von Christus etwas, genauso wie von Adam etwas genommen wird, ein Teil von ihm, wird von Christus genommen, nämlich sein Geist. Und dann wird wie aus der Rippe die Frau gemacht, so wird aus seinem Geist die Frau gemacht. Und warum? Warum muss das so sein? Damit sie nicht sie ist wie ein Affe. Damit sie nicht ist wie ein Elefant. Weil vorher lässt er alle Tiere vorübergehen und sagt, such dir einen Partner aus, mit dem du Gemeinschaft haben kannst. Und Adam suchte alle durch und er befand keine für gemeinschaftsfähig. Nicht mal der Affe. Nicht mal der könnte das mit Adam sagen wollen. Oh, doch, ein bisschen schon ähnlich. Ich begnüge mich damit. Es musste jemand sein wie er. Wie können wir mit dem ewigen Gott Gemeinschaft haben, wenn wir nicht so sind wie er? Und wie ist Gott? Was ist Gott von seinem Wesen? Was sagt die Schrift? Heilig? Gott ist Geist. Und wir sind Fleisch. Ja, aber trotzdem können wir voll Gemeinschaft haben. Wie kann Geist mit Fleisch eins sein? Nur ein Weg. Ihr müsst von Neuem geboren werden, ihr müsst Geist werden. So, die Rippe steht für den Geist. Wenn Gott das macht, dann hätte doch Gott genauso einen Klumpen Erde wieder kneten können, oder? Und ihn wieder anhauchen und sich ein bisschen mehr Mühe machen. Das ist ja der Mann. Und sowas Schönes hervorbringen. Könnte doch machen. Aber er macht nicht diesen Weg, er geht einen anderen, oder? Er macht aus Adam. Warum? damit sie so ist wie ich. Das ist ja Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen. Mann, Männin heißt eigentlich. Männin. Christus und dann Christen. Nur wer in Christus ist, hat das Recht, Christ genannt zu werden. Wer den Geist Gottes hat, ist ein Kind Gottes. Wer den Geist Gottes nicht hat, kann kein Kind Gottes sein. Per Definition schon nicht. Er muss das Gleiche haben, was er ist. Und das ist das große Geheimnis Gottes vor Grundlegung der Welt, dass er gesagt hat, ich will mir ein Volk machen, das so ist, darf ich so sagen, ich will mir eine Hilfe machen, die so ist wie ich. Gott wollte sich ein Volk machen, das die Vorrechte des Mitherrschens und mit Lebens und mit Dienens teilt. Allein dieser Gedanke, das ist doch, dass Gott das wollte, müsste er das nicht, tut er das. Da beginnt die Offenbarung, da beginnt. Warum ich das so sage, ist, es beginnt bei den ersten Zeilen der Bibel und aus, von da, mit dieser Perspektive müssen wir es lesen, sonst ist ein Vorhang. Ihr kennt diese Stelle, oder? In Korinther, 2. Korinther 3, gell? Dass solange wir das Alte Testament lesen und uns keine Christusbrille aufziehen, bleibt ein Vorhang. Erst wenn unser Herz, das heißt unser Denken, sich zu Christus wendet, wird dieser Vorhang gelüftet und dann beginnen wir, die Geschichten so zu deuten und verstehen, wie sie eigentlich zu verstehen sind. So, dann gibt es also verschiedene Ereignisse und ich sage, da sind all die Ereignisse des Alten Testaments. Und da gibt es weit mehr als 4. Also es gibt ganz viele. Und der Prophet, die Propheten haben die Aufgabe gehabt, all diese Ereignisse aus der Perspektive Gottes aufzuschreiben. Das war ihr Job. Für uns. Damit diese Ereignisse uns vorbereiten sollten auf das, was eigentlich kommt, nämlich der eigentliche Adam, nämlich der zweite. Und die eigentliche Eva, die Gemeinde. Damit das verstanden werden kann. Wer war bei Gott? Wer hat Gott hier geschaut? Wer kann sagen, ah, deine Gedanken verstehe ich. Seine Argumentation ist mir logisch. Sein Vorgehen kenne ich. Absolut unmöglich. Damit du aber diesen unfassbaren Gott in seinen Gedanken ansatzweise greifen können, gibt er uns Dinge und lehrt er uns Dinge, lässt sie uns erfahren, lässt sie uns lernen, damit wir etwas haben, anhand denen wir etwas lernen und unser Wesen verstehen. Um ein Beispiel, ein anderes Beispiel zu machen. Gott schuf den Garten Eden, einen besonderen Ort, und an ihm heißt es, gab es ganz wunderbare Dinge wie Edelsteine, Gold und so weiter. Habt ihr euch, also, wer war zuerst? Gott oder Gold? Gott. Warum hat Gott Gold gemacht? Ist es bei der Schöpfung einfach so ein Produkt, so ein Nebenprodukt gewesen? Bim, auch nicht so ein bisschen Gold. Warum gibt es Gold? Warum hat Gott Diamanten gemacht? Diamanten. Warum hat er all das gemacht? Hat er gemacht, damit wir diese Dinge kennenlernen und sagen, oh, das ist aber wertvoll. Das war kostbar. Das ist ja ganz anders als alle anderen Materialien. Er gibt ihnen einen Wert und wir bis heute eine gute Wertanlage. Gold, es ist rein, man muss es läutern und dann bekommt man dieses. Und nachdem wir Menschen Gold kennengelernt haben, ihren Wert verstanden haben, dann sagt Gott, wisst ihr was? Ihr seid so kostbar wie Gold. Er bezeichnet die Gemeinde als goldene Leuchter zum Beispiel. Damit wir, er gibt uns vorher Dinge, damit wir anhand diesen Dingen seine Gedanken über uns und zu uns erfassen, denken und fassbar, greifbar machen können. Das nennt die Bibel und redet von Schatten und Bildern, von Vorläufern, von Dingen, die uns Gottes Wesen nahebringen. Und ich glaube, dass das ganze Alte Testament mit all diesen Geschichten diesen Sinn hat, das Handeln Gottes vorzubereiten, damit wir verstehen, damit wir Gottes Wesen und Gottes Handeln mit uns Menschen richtig verstehen. Jetzt kommt ein weiterer Schritt. Jetzt, also der Heilige Geist inspiriert die Propheten, dass sie die einzelnen Ereignisse, ich meine jetzt so, auf Jesus Christus hindeuten und aufschreiben. Das ist nur darum konnte doch Jesus sagen, ihr erforscht die Schriften und die sind sie von mir Zeugen, oder? Weil das die Intention war. Und jetzt kommt Folgendes. Und die schreiben fleißig. Die schreiben, dass ihr in so Schriftrollen, die schreiben das in Schriftrollen, die verschiedene Jesaja-Rolle und dann Propheten und Jeremia und so weiter, Mose, die schreiben das auf. Und dann wird das hier, was aufgeschrieben wird, wird über Zeiten hindurch tradiert, es wird aufbewahrt und in der Gemeinde gelesen. Und je mehr Propheten kamen, je mehr Ereignisse stattfanden, umso mehr gab es von diesen Schriften, die Gottes Wesen und Gottes Vorhaben vorher verkündigen. Und jetzt kommt das herrliche Phänomen. Das ist inspiriert. Aber es ist nicht nur das inspiriert, sondern dieser Weg der Schriftsammlung ist genauso inspiriert wie das Schreiben. Jetzt passiert Folgendes. Gott hat gesagt, nochmal, bevor ich tue, will ich es offenbaren. Gott offenbart sich im Handeln, in Ereignissen. Er offenbart sich aber genauso im Wort. Und jetzt möchte ich euch Folgendes malen. Und zwar, Gott gibt uns das Wort, die Bibel, das Buch, das wir von uns liegen haben. Vor Grundlegung der Welt hat Jesus Folgendes gesagt. Schreibt mir Hebräer kurz auf. Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, ab Vers 5. Oder das ist Vers 1 nochmal mit mir. Entschuldigung. Kapitel 10, Vers 1. Denn das Gesetz, ein Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge ebenbild selbst hat. Das heißt, das Gesetz ist wiederum etwas, das ein Schatten von Dingen, die noch kommen sollten. Es ist nicht das Eigentliche, aber das Eigentliche kommt noch, aber es führt zu dem Eigentlichen. Und jetzt schaut noch Vers 5. Bin ich zu schnell? Soweit okay? Kapitel 10, Vers 5. Darum spricht er, als er in die Welt kommt. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Darum sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. Was glaubt ihr, wer redet hier? Jesus. Jesus, bevor er in diese Welt kommt, sagt er, Vater, ich weiß, Schlachtopfer und Brandopfer wolltest du nicht. Weil das ist alles ein Schatten, ein Bild. Das sollte eigentlich, mein Opfer sollte es eigentlich nur vorbereiten. Aber von mir steht in der Buchrolle geschrieben. Und da steht es geschrieben, was ich tun werde. So, was ist diese Buchrolle? Das ist Schrift. Jetzt passiert Folgendes. Also hat Gott vor grundlegender Welt geplant, Christus, das Geheimnis des Christus zu offenbaren. Er hat all diese Ereignisse stattfinden lassen. Hat die Propheten berufen, es aus dieser Perspektive zu deuten. Hat sie berufen, es aufzuschreiben. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt werden all diese Dinge in einem Buch zusammengetragen. Sie werden zusammengesammelt. Und das Muster oder das Anliegen, die Botschaft dieses Buches ist Jesus Christus. Das heißt, der Geist Gottes sagt, ich nehme dieses Buch, dieses Buch, dieses Buch, um das deutlich zu machen, was Gott mir zu sagen hat. Ich will das so versuchen auszudrücken. Gott sagt, ich will eine Buchrolle, in der mein Ratschluss von Jesus Christus offenbart. Ich will ein Buch. Er lässt viele Dinge geschehen, viele Ereignisse. Und viele Propheten schreiben all diese Ereignisse auf. Und dann geht Gott her durch den Heiligen Geist und sagt, also, damit es für uns Menschen absolut klar und deutlich ist, ich brauche 5 Bücher Mose. Also, dann nehme ich die 5 Bücher Mose. Ich bräuchte dazu noch Josua, Richter, Ruth. Ich brauche Könige, ich brauche 2 von denen. Oder ein, wurde er geteilt. Dann brauche ich Chronik. Wird der andere sagt, oh, das ist aber doppelt gemoppelt. Gott sagt, nein, hat einen Grund, warum ich das hier nicht brauche. Dann brauche ich Propheten. Wie viel nehme ich? Ach, ich nehme die. Es gab weit mehr Propheten und weit mehr auch, die geschrieben haben. Aber Gott sucht sich die aus, von dem, nicht, dass die ja nicht inspiriert waren, sondern er sucht sie dir aus, wo er sagt, das reicht, um zu verstehen. Es gibt mehr, natürlich gibt es mehr. Aber das, was ich euch sagen will und was ihr verstehen, das reicht. Dann geht er hin und sucht die Propheten, dann geht er hin und sagt, dann braucht die Psalmen. Später geht er hin und sagt, also ich bräuchte mindestens 4 Evangelisten, damit das ganzheitliche Werk Jesu Christi dann deutlich wird, was da verheißen war. 3 reichen nicht, 4 brauche ich. Ich bräuchte 13 Briefe von Paulus. Hat Paulus mehr geschrieben? Ja. Ich halte es einfach nicht für tragbar, wenn man sagt, ja, der Brief an Laodicea zum Beispiel, der auch geschrieben von ihm erwähnt ist. Wir wissen, dass mindestens noch ein Korintherbrief es gab. Man sagt, die waren halt nicht inspiriert. Darum kamen sie nicht in die Bibel. Wie kann man sagen, er schrieb an die Gemeinde Briefe und sagt, die waren inspiriert und die waren nicht? Allein gedanklich komme ich da nicht mit. Nach welchen Kriterien muss man sagen, das war nicht inspiriert? Selbst wo er sagt, dem Timotheus aber ein bisschen Wein, vermischt mit Wasser, trinkt ein bisschen auch, ist nicht schlecht. Das war inspiriert. Der Punkt ist der Geist Gottes hat eine Sammlung durch, er hat nicht nur die Autoren geleitet, es aus der christuszentrierten Brille zu schreiben, er hat auch die Sammlung geleitet, um die Briefe, die uns Christus herrlich machen sollten und verkündigen, in einem Buch zu sammeln. Kanonbildung wird man das nennen. Luther, wir sind jetzt im Reformationsjahr, Luther sagt, alles, was Christum treibt, ja, das ist im Altdeutsch noch, alles, was Christus voranbringt, alles, was Christus groß macht, und der Geist Gottes hat ein Anliegen, er wird mich verherrlichen. Und der Geist Christi, das heißt, der Geist, der Christus groß macht, der Geist, der Christus lehrt, das ist der Geist Christi, der Heilige Geist, der hat die Bücher genommen, die du und ich brauchst, um Christus zu erkennen. Und das ist ganz einfach, die Inspiration runterzubrechen. So, ist die Entstehung der Bibel aus den allen Ereignissen oder aus vielen Ereignissen, nicht allen, aus vielen, aber Gott hat die genommen, die du und ich wissen müssen, damit wir erkennen, was das Geheimnis ist. Um das mit anderen Worten zu sagen, geht mit mir in Johannes Evangelium kurz. Johannes am Ende. Kapitel 20. Vers 30 bis 31. Johannes schreibt, auch viele andere Zeichen. Was ist das Geräusch? Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Wir haben 4 Evangelien, eine Menge an Stoff. Wenn wir glauben, dass es alles ist, was über Jesus, über sein Leben war, dann täuschen wir uns. Was haben die Jünger oder die Evangelisten beschrieben? Sie haben eigentlich nur den 3-jährigen Dienst Jesu beschrieben, richtig? Er hat ja noch ein Leben davor gehabt, 30 Jahre. Aber Johannes sagt, Jesus hat weit mehr getan in seinem öffentlichen Dienst, als das, was wir geschrieben haben. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Es gibt weit mehr, was man über ihn hätte schreiben können. Er hat weit mehr und große andere Dinge auch getan. Aber was wir geschrieben haben, inspiriert durch den Heiligen Geist, es gab eine Selektion, das nehmen, das. Und ich kann mir vorstellen, oh, das würde ich auch gern sagen, oh, das würde ich auch gern sagen, oh nein. Und dann schreibt er, schaut mal, in Kapitel 21, Vers 24. Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass ein Zeugnis wahr ist. Es gibt auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde ich, scheint mir, selbst die Welt, die geschriebenen Bücher, es nicht fassen. Also, es gibt so viel. Aber ich kann mir vorstellen, wie schwer es ihnen persönlich vielleicht gefallen hat. Aber der Geist Gottes leitete ihn und sagte, was braucht es in diesem Buch, damit du und ich das herrliche Evangelium oder das Geheimnis Gottes erkennen können. Das Geheimnis Gottes erkennen können. Gott handelt also, 5 Minuten der Pause, ja? Gott handelt also in den Ereignissen. Diese Ereignisse werden aus der christuszentrischen Brille gelesen. Und diese Ereignisse werden auch aus der christuszentrischen Brille zusammengefasst. So dass die Geschichte der Bibel, die Geschichte Jesu Christi, und darum ist er auch der Schlüssel dafür. Und zwar nicht nur im Neuen Testament. Das Alte Testament ist Verheißung. Das Neue Testament ist Erfüllung. Verheißung und Erfüllung. Inspiration der Schrift. Wir, wenn ich schon andere Farben habe, wir, jetzt heute hier, wir haben keinen Zugang hierhin. Wir haben keinen Zugang zu den Ereignissen. Wir können jetzt nicht hingehen und sagen, jetzt rekonstruieren wir mal die Schöpfung. Wir können nicht hingehen und sagen, jetzt rekonstruieren wir mal das Leben Abrahams. Wir können nicht mal hingehen und sagen, jetzt rekonstruieren wir mal die Empfängerschaft des Volkes Israels in dieser Zeit. Woher wissen wir was über die Schöpfung? Woher wissen wir was über Abraham? Aus der Bibel. Gibt es irgendwie andere Quellen? Gibt es irgendwie Tonkrüge, auf denen von Abraham geschrieben steht? Wo wir sagen, oh. Nochmal, nicht, dass es keine Funde gibt. Neulich habe ich ein Gericht geschaut. Zwei Wissenschaftler haben in Israel, beziehungsweise nicht in Israel, sondern die haben die Stadt Sodom gefunden. Und fingen die Ausgrabungen zu machen. Und der eine ist so felsenfest davon überzeugt, dass das wirklich diese Stadt von Sodom und Gomorra, die durch Feuer vernichtet worden ist. Die Geschichte, die da geschehen ist. Und er war felsenfest davon überzeugt und ein anderer Wissenschaftler war hielt das für Mythen und Sagen, war nicht davon überzeugt. Und es gab eine Ausgrabung über Jahre hinweg und bis dass der eine zum Glauben kam, nicht an Jesus Christus, nur dass es wirklich diese Stadt sein muss, bis dahin, dass sie die Steine gefunden haben in der Art, wie sie zerschmolzen waren, die sagen, das kann nichts anderes sein als eine kurze Hitze in einer kurzen Zeit. Es kann kein Vulkan gewesen sein. Und so. Für lange Studien. Und ich saß da und denke, wow, also man hätte da einen wissenschaftlichen Beweis, dass diese Geschichte aus dem Alten Testament wirklich stattgefunden hat. Es gab viele Menschen, die glauben das nicht. Für uns Gläubige. Ich guckte das an, mir geht das Herz auf. Und dann erklären sie sogar, wie kann das sein, dann kamen die Theorien von Meteoriten. Aber dann wird man einen Krater sehen und dann, wie sie zu dem Ergebnis kommen, wie der vorher zerstreute, wie er explodierte und die einzelnen Teile das ist dann, oh, nicht schlecht. Und zeigen das an den Funden und Beweisen und hin und her. Mir als Gläubiger, das bestärkt meinen Glauben nur noch mehr und ich freue mich darüber. Aber das weckt nicht meinen Glauben. Jetzt glaube ich der Schrift und jetzt erkenne ich Jesus Christus als mein Erlöser und werde nicht sterben. Für Ungläubige, die waren nachher immer noch ungläubig. Für die Gläubigen ist es eine Bekräftigung. Es gibt, wir haben Funde, Qumran, in denen wir die Schriftrollen finden, wo wir die Glaubwürdigkeit der Schrift sehen und sagen, guck mal, über so viele tausend Jahre, kein Dokument wurde so exakt überliefert wie die Schrift. Nicht mal die Mumuan oder die Geschichtsschreiber von Josephus oder von Caesar, sein Krieg. Kein historisches Dokument kann diese Genauigkeit aufweisen wie die Überlieferung des Schiffs. Das haben wir. Glauben durch mehr Menschen? Nein. Wir Gläubige aber, das stärkt uns, weil wir aus Glauben diese Dinge anschauen. Was ich damit sagen will, hier haben wir keinen Zugang zur Geschichte. Und wenn wir versuchen, durch Rekonstruktion, durch Beweisführung, durch was genau, wann, wie, wo geschah, kennt ihr die Versuche, auch die Bibel so chronologisch, Bibellesenplan chronologisch, dass man versucht dann die Verse und die Zeilen kommt da, Hiob muss aber da und dann. Die Bibel ist kein Geschichtsbuch, sondern so wie sie angeordnet ist. Und jetzt kommt, auch wie die einzelnen biblischen Bücher hier drin vorkommen, hat eine Bedeutung. 1. Mose steht nicht ohne Grund da und Offenbarung nicht ohne Grund am Ende. Die Geschichte beginnt und die Geschichte endet. Und der Geist Gottes hat das Ganze inspiriert. Unser Zugang zu der Schrift oder zum der Zugang zum Glauben an diesen Schöpfer Gott geht nicht über die Geschichte. Das heißt, nicht, wenn wir all das rekonstruiert haben, bewiesen haben und nachvollziehbar dargelegt haben, die besten Argumente, dann werden die Menschen sagen, oh, jetzt glaube ich dir. Der Zugang zu Gott oder Zugang zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes in Christus ist nicht durch diesen Weg. Gott hat bestimmt, dass das dieser Weg ist. Und zwar aus Glauben. Gott sagt, wenn du mir nahen willst, wenn du mich verstehen willst, dann lies das, was ich dir offenbart habe. Ich habe dir ein Geheimnis offenbart. Bevor ich es tue, werde ich es dir offenbaren. Ich werde es dir in eine Buchrolle hineinschreiben. Und du wirst das, kannst du es lesen. Und wenn es geschieht, kannst du merken, dass ich wahr, dass ich echt bin. Wer diesen Weg geht, in die Schrift hineinschaut, das Geheimnis Gottes darin erkennt und sieht, was Gott tut, der hat Zugang zu unserem ewigen Schöpfer. Der Zugang zu Gott ist durch die Schrift. Der Zugang zu Gott ist allein durch Jesus Christus, das heißt durch das Verständnis der Schrift. Was hat Jesus gesagt? Wer kommt zum Vater? Nur durch mich. Niemand kommt zum Vater, es sei durch mich. Wenn wir also nur durch die Schrift Gottes Beweis haben, dann haben wir auch nur durch die Schrift, wenn wir ihn darin in Christus sehen, dann haben wir Gottes Beweis. Wer in Christus Jesus haben wir Zugang zu Gott. Glauben wir an ihn, werden wir an Gott glauben. Ich habe eine Zeit lang gedacht, dass Gott sich nie beweist, dass er nur seinen Sohn bewiesen hat. Mittlerweile muss ich da mich korrigieren. Für mich ist es genauso wie als Jesus auf die Erde kommt und als er seinen öffentlichen Dienst beginnt, er so viele Beweise liefert, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Genauso beginnt die Bibel oder ist das Alte Testament. So viel hat Gott getan, um zu beweisen, dass er Gott ist. Jedes Ereignis vorher verkündigt, geschehen lassen. Verkündigt, geschehen lassen. Um zu beweisen, ich bin glaubwürdig. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Nach der Pause, mehr davon.